Zu den brennendsten Fragen der Menschheitsgeschichte gehörte schon immer die Frage, was ist denn der Sinn des Lebens? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und welche Rolle spielt denn eigentlich die Zeit dazwischen? Mehr als 2/3 der Weltbevölkerung glauben an die Existenz eines oder mehrerer Götter. So. Also man kriegt davon in Deutschland und Europa vielleicht nicht ganz so viel mit, aber der Atheismus ist nach wie vor eine eher unpopuläre Ansicht, wenn man es global betrachtet. Das Problem ist aber, dass bei den Vielzahlen an Religionen, die Möglichkeiten, die man sich da aussuchen kann, alle eine andere Antwort geben. Da ist sich niemand einig, was eigentlich passiert. Und auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gibt auch jede Religion eine andere Antwort. Und da kann für mich irgendwas nicht hinhauen. Also wenn das Leben und die Existenz von mir und dir, wenn die tatsächlich einen tieferen Sinn und Zweck hat, dann kann es da für mich doch nur eine Antwort geben, wenn es denn eine gibt. Oder sitzen wir alle nur hier, weil sich unsere Eltern irgendwann mal lieb gehabt haben. Das ist ungefähr so, stelle ich mir vor, wie wenn ein kleines Kind steht vor 4 erwachsenen Männern und stellt die Frage, warum ist denn der Himmel eigentlich blau, wenn das Weltall schwarz ist? So. Der erste, der antwortet, ist ein Atheist. Und er sagt, die Frage ist irrelevant, denn weder der Himmel noch die Farbe blau gibt es wirklich. Das haben sich Menschen ausgedacht, damit sie einen Grund haben, nach oben zu schauen. Der zweite, der antwortet, ist ein Philosoph. Und der sagt, was ist denn überhaupt der Himmel? Und wo fängt er denn eigentlich an? Und wenn wir zu blau nicht einfach rot sagen würden, würde das nicht alles ändern? Der dritte ist ein Mensch mit viel Macht und Geld. Und der sagt, der Himmel ist blau, weil ich ihn blau gemacht habe. Und wenn du nicht das tust, was ich dir sage, dann werde ich dafür sorgen, dass der Himmel dir auf den Kopf fällt. Die vierte Person, die eine Antwort gibt, das ist Jesus. Jesus sagt aber nicht, der Himmel ist blau, weil ihn der liebe Gott einfach mal blau angemalt hat, sondern er sagt, Jesus antwortet, im normalen Sonnenlicht sind alle Farben des Farbspektrums enthalten, gleichzeitig. Deswegen ist das oder wirkt das Licht weiß. Wenn das Licht jetzt vom Weltall in die Erdatmosphäre eindringt, dann trifft es mit den Luftmolekülen zusammen. Und das blaue Licht hat eine deutlich kleinere Wellenlänge als alle anderen Farben. Von daher wird es viel öfter gebrochen und das führt dazu, dass der Himmel blau erscheint. Eine Frage, 4 Antworten. Welche würde das Kind am ehesten glauben? Wahrscheinlich die, die es am einfachsten verstehen kann. Aber eine einfache Antwort macht sie deswegen noch lange nicht zur Wahrheit. Wir wollen uns heute mal mit der Wahrheit beschäftigen, aber nicht mit der Frage, warum der Himmel blau ist, sondern was ist denn eigentlich tatsächlich der Sinn des Lebens? Und das steht in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und ich fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Und nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gebaut sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Paulus befindet sich gerade in Athen, aber nicht irgendwo in Athen, sondern auf dem Areopag. Das war oder ist ein 115 Meter hoher Felsen mitten in Athen. Und in der Antike, Da tagt hier der oberste Rat der Stadt. Hier wurde beratschlagt, hier wurden Entscheidungen gefällt und Gerichte gesprochen. Es war eine Versammlung der weisesten Männer, der weisesten Nation, der weisesten Stadt der damalig bekannten Welt. Und vor diesen Menschen steht Paulus mit der Absicht, denen jetzt mal was von Jesus zu erzählen. Die Griechen waren ein ganz spezielles Volk gewesen. Also es gab selten einen Platz und ein Volk in der Menschheitsgeschichte, in der so viele Genies und Spitzenreiter versammelt waren, wie bei den alten Griechen. Und selten sind so viele Dichter und Denker auf einem Haufen gewesen wie hier. Im antiken Athen, da war jeder Spucknapf aus Marmor und jede Toilettenspülung, die war einfach ein Symbol der Kunst und der Schönheit der eigenen Kultur. Und in diesem Mekka der Denker und der Geisteshelden, der Dichter und Ästheten, da sagt Paulus, ich will euch jetzt mal was von Jesus erzählen. Bevor es aber soweit kam, machte er zunächst einen Spaziergang durch die Stadt. Und je länger Paulus so durch die Straßen von Athen schlenderte, desto wütender wurde der. Und der Grund dafür waren diese unzähligen Götzenbilder und olympischen Statuen und Schreine. Also völlig egal, wo man in Athen stand, egal, wo man hingespuckt hat, man traf automatisch irgendeine Götterstatue. Und je länger Paulus durch Athen wandelte, desto mehr erkannte er, die Griechen, die sind wirklich von der schlauen Sorte, was die nicht alles wussten. Aber gerade das eine im Leben, das Wichtigste, worauf es ankommt, das wussten die nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht und beten stattdessen zu irgendwelchen toten Figuren. Die wissen nichts von der Auferstehung von Jesus Christus und beten stattdessen lebloses Material an. Und das nervte Paulus. Und was Paulus am allermeisten nervte, war Folgendes. Bei seinem Spaziergang durch Athen, da kommt er an einem Sockel vorbei und auf dem stand kein Götterstandbild. Das war ein kleiner, leerer Schrein mit einer Inschrift und auf der stand dem unbekannten Gott. Die Athener hatten so viele Götter, die für so viel zuständig waren, dass sie Angst hatten, dass sie vielleicht einen vergessen könnten. Und deswegen haben sie vorsichtshalber da so einen Schrein aufgestellt, ohne was dazu, für diesen unbekannten Gott. Ja, man will ja niemanden auf den Schlips treten, es könnte ja sein, dass es noch einen gibt. Und Paulus stellt sich hin und sagt, ja Tatsache, es gibt tatsächlich noch einen. Er ist überhaupt der Einzige, den es noch gibt. Nämlich der Gott, von dem die Bibel redet. Paulus macht sich also dran, diese Wissenslücke bei diesen nach Wissen strebenden Griechen zu füllen. Und er fängt an, den klügsten und den weisesten Menschen von Athen, der Weltstadt der Denker und Philosophen, zu erzählen, worum es im Leben wirklich geht. Und er fängt damit an, seinen Gott dem der Griechen gegenüberzustellen. Der Gott der Bibel unterscheidet sich grundlegend von allen Göttern, die sich Menschen irgendwie mal ausgedacht haben. Als erstes unterliegt Gott nicht irgendeinem bestimmten Kompetenzbereich des Lebens, so wie es bei den anderen Göttern, der Griechen, der Römer und anderen Religionen der Fall war. Zum Beispiel nehmen wir mal Ares, Ares, der Gott des Krieges. Der hatte keine Ahnung davon, wie man Kohlrabi pflanzt. Wusste der nicht, konnte der auch nicht. Dafür gab es dann Demeter, die wusste das. Wenn Zeus auf die Idee kam, mal irgendwie vielleicht doch mal eine menschliche Frau zu schwängern, ach, das schreibe ich ihr ein Liebesgedicht, konnte er nicht. Zeus konnte keine Gedichte schreiben, aber Apollon konnte das. Die Götter der Griechen, die waren weit davon entfernt, omnipräsent oder gar allmächtig zu sein, so wie man es eigentlich von einem Gott erwartet. Sondern jeder dieser Götter, der brauchte so seine Nische, seinen Kompetenzbereich, wo er seine Daseinsberechtigung fristen konnte. Der lebendige Gott dagegen hat es überhaupt nicht nötig. Gott weiß alles, Gott kann alles, er ist überall zu jeder Zeit. Er herrscht auch über alles, denn ihm gehört alles. Der zweite Unterschied ist, Gott wohnt nicht in Tempeln oder Schreinen. Er wohnt auch nicht in Kirchen oder Kathedralen. Er sitzt auch nicht mit dem Hintern auf dem Olymp oder er wohnt auf irgendeiner Wolke. Er lebt weder im Meer noch im Wald. Mit Gott kann man immer und überall reden. Es gibt keinen Ort auf dem ganzen Planeten, wo Gott nicht sein könnte. Da muss ich nicht erst an einen bestimmten Ort gehen. Ich muss nicht erst in die Kirche gehen oder an den Altar, damit Gott mich vielleicht mal hört. Egal wo ich bin, im Büro, im Wald, im Auto, im Schützengraben oder auch im Gefängnis. Der lebendige Gott unterliegt keinen geografischen Beschränkungen, sondern er ist immer und überall auffindbar. Der dritte und letzte Unterschied, den Paulus macht, ist, der lebendige Gott braucht keine Hilfe. Er muss sich nicht von Menschen dienen lassen wie einer, der es nötig hat. Die griechischen Götter zum Beispiel, die waren komplett auf Menschen angewiesen. Also ohne Menschen sind Götter praktisch arbeitslos. Da gibt es nichts zu tun. Keine Kriege zu führen, keine Ernten einzuholen, keine Feste zu feiern, keine Menschen zu bestrafen, nichts. Götter verlieren ihre Daseinsberechtigung, wenn niemand mehr an sie glaubt. Ist ja gerade ein aktuelles Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, aber fast sicher. Im 21. Jahrhundert gibt es keinen einzigen Menschen mehr, der noch irgendwo zu den griechischen oder römischen Göttern betet. Für die interessiert sich keiner mehr. Zeus, den findest du noch im Geschichtsbuch. Der ist nicht mehr relevant. Interessiert sich niemand mehr für den. Auf Gott trifft das nicht zu. Ihn gab es schon immer eine Ewigkeit lang, bevor er die Welt geschaffen hat. Er ist nicht abhängig davon, ob Menschen an ihn glauben oder nicht. Menschen können leugnen, dass es Gott gibt, aber das stürzt ihn nicht in irgendwelche Existenzängste. Gott ist nicht auf Menschen angewiesen, überhaupt nicht. Darum ist es ja so ein großes Ding, dass wir Gott trotzdem nicht egal sind. Dass Jesus Mensch geworden ist und unsere Schuld am Kreuz getragen hat, obwohl er es nicht hätte tun müssen. Deswegen ist es ja so verblüffend, dass Gott uns Menschen trotzdem liebt und dass er da ist. Ich wäre schon lange weg. Paulus steht also vor diesen schlauen und gebildeten Menschen und stellt klar, der eine euch unbekannte Gott, den ihr unwissentlich in diesem kleinen, publiken Schrein verehrt, der ist unendlich mal mehr Gott als all eure Götter, die ihr mit Namen kennt. Eure Götter sind ein schlechter Witz angesichts des einen Gottes, den es wirklich gibt. Und nachdem Paulus das von vornherein klargestellt hat, kommt er jetzt zum Resultat, was das eigentlich für unser Leben bedeutet. Denn wenn es den einen Gott wirklich gibt und wenn er wirklich der einzige Gott ist, wenn er wirklich alles und jeden gemacht hat und wenn er alle Macht hat, dann ist es doch auch nur logisch, dass nur er uns sagen kann, was der Sinn des Lebens ist, das er geschaffen hat. Und Paulus macht daraus keine philosophische Diskussionsrunde, so wie es die Athener gerne taten, sondern er sagt, Gott hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, auf das, und jetzt kommt die Antwort, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Einfacher ausgedrückt, der Mensch wurde geschaffen, um in Beziehung mit dem zu leben, der ihn geschaffen hat. Der Sinn des Lebens ist zu erkennen, dass es Gott tatsächlich wirklich gibt. Dass er nicht auf der gleichen Stufe steht wie Zeus, Apollon und wie die alle heißen. Und dass wir das annehmen, was Gott uns angeboten hat. Solange wir noch können. Aber wie kommt man dahin? Ich kann ja Glauben nicht befehlen. Ich würde es machen, wenn es ginge. Ich kann auch leider nichts aus mir herauspflanzen und euch irgendwie weitergeben. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass in ausnahmslos jedem Menschen die Sehnsucht nach Gott steckt. Die Sehnsucht nach dem, der einen geschaffen hat. Es ist ein Verlangen nach etwas, was die Menschen, die das noch nicht wissen, was das ist, nicht genau benennen können. Es ist eine undefinierte Leere, ein unterbewusstes Empfinden von ich habe was verloren. Dem Gefühl, dass man etwas Wichtiges nicht hat, wovon man aber gar nicht weiß, was das sein soll. Heutzutage würde man, glaube ich, sagen, umgangssprachlich, ich bin noch auf der Suche. So habe ich mal gehört. Dieses Gefühl, diese unterbewusste Sehnsucht, die hat jeder Mensch. Die ist von Gott in ihm reingelegt, weil jeder Mensch einen Teil von Gott in sich hat. Aber, und das ist das große Problem, diese Sehnsucht, die kann der Mensch, wenn er will, betäuben. und sogar abtöten. Nehmen wir als Beispiel dafür mal die Grundbedürfnisse des Menschen. Ja, jeder hat sie und wenn die nicht erfüllt werden, dann geht es uns schlecht. Der hungrige Bauch braucht Nahrung, die trockene Kehle braucht Wasser, das müde Gehirn braucht Schlaf. Und die Seele des Menschen braucht Gott. Nicht irgendeinen, sondern den einen. Es gibt Menschen, die sagen, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens kann Gott nicht die Antwort sein, denn Gott gibt es ja gar nicht. Andere sagen, ich kann mit diesem ganzen Religionszeug nichts anfangen. Das ist eher was für die Schwachen und Orientierungslosen. Wieder andere sagen, der Glaube an Gott ist doch nur ein Betäubungsmittel für realitätsferne Menschen, die nicht in der Lage sind, alleine klarzukommen. Wenn du oder schon mal so oder so ähnlich gedacht hast, dann kann ich dich auch beruhigen, so haben die meisten schon gedacht, weil als Christ kommt man nicht auf die Welt. Aber ich möchte gerne auf was hinweisen. Wenn der Sinn des Lebens allein darin zu finden ist, Gott zu finden, dann muss das auch zwangsläufig bedeuten, dass Gott jemand ist, der willens sein muss, sich finden zu lassen. Und genau das hat er ja gesagt im Neuen Testament. Es gibt keinen Menschen, der sagen könnte, für mich gilt das nicht. Ich gehöre zu dem winzigen Prozentsatz, der so kaputt und so neben der Spur ist, dass selbst das, was Jesus am Kreuz getan hat, am Ende gar nicht funktionieren kann. Für die anderen ja, für mich nicht. Gott zu erkennen, ihn zu suchen und zu finden, mit allem, was das im Leben bedeutet, das ist mehr wert als alle Weisheit, alle Schlauheit und Erkenntnis dieser Welt. Gott ist eben nicht aus Stein, Holz oder Gold. Er ist nicht in Tempeln oder Schreinen oder Kirchen zu finden. Gott ist auch nicht das Kruzifix an der Wand. Der Unterschied zwischen dem lebendigen Gott und allen anderen ist, Gott ist erfahrbar, weil es ihn im Gegensatz zu allen anderen Göttern tatsächlich gibt. Wenn man ihn wirklich sucht, dann kann man ihn auch finden. Das hat Gott selber mal gesagt. Das Leben mit Gott, und da kommen wir zu einer Schwierigkeit, die wir Menschen oft haben, das ist eigentlich keine einseitige Beziehung, in der der Mensch alles tut und wo nichts zurückkommt. Also wisst ihr, in allen anderen Religionen ist das nämlich genau der Fall. Der Mensch macht alles, der betet sich wund, der bringt Opfer dar, der macht und guckt und was nicht alles sein soll. Und zurück kommt natürlich nichts, weil wie soll was passieren? Das ist nur Stein. Dieser Gott besteht nur aus Gold oder Holz, da kommt nichts. Aber in diesen Religionen reicht es aus, wenn der Mensch was macht. Bei Gott reicht es nicht aus. Gott ist es nicht genug, wenn wir glauben, dass es ihn gibt und dann brav in den Gottesdienst gehen. Gott will nicht, dass wir einfach nur an seine Existenz glauben. Sondern das, was Gott immer schon wollte, das hat er auch dem Volk Israel damals schon gesagt, ich will mit euch leben. Ich will Teil eures Lebens sein und nicht einmal die Woche am Sonntagmorgen oder am Sonntagnachmittag, dass ihr mal vorbeikommt. Ich sitze mit dir hier, ich gehe mit dir nach Hause, ich sitze neben dir am Arbeitsplatz, ich sitze hinter dir am Auto. Es gibt nicht eine Sekunde am Tag, wo ich nicht da wäre. Gott will Teil unseres Lebens sein, bis zum Ende und darüber hinaus. Warum das ein Gott möchte, warum ein Gott sich so tief beugen sollte, freiwillig mit Leuten wie uns Zeit zu verbringen, weiß ich nicht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, aber Gott hat es gesagt und wenn es Gott sagt, dann stimmt es auch. Worauf ich hinaus will, ist, man ist kein Christ, nur weil man glaubt, dass es Gott und Jesus wirklich gibt. Das ist ein Trugschluss. Es gibt so viele Menschen, die sich aus diesem Grund für Christen halten, aber gar keine sind. Das ist nicht das, was die Bibel meint, wenn sie von Glauben spricht. Glauben ist ein Leben mit, durch und für Gott, und zwar Jesus hinterher. Und das Leben mit Gott ist eine absolut erfüllende und wunderschöne Angelegenheit. Es gibt nichts Besseres, als Gott im Leben zu kennen und mit ihm zusammen durchs Leben gehen zu dürfen. Leider, und da müssen wir uns, oder das dürfen wir als Christen nicht verdrängen, hat es die Christenheit über die Jahrhunderte erfolgreich geschafft, den guten und lebenserfüllenden Glauben an den lebendigen Gott zunehmend als trostlos, langweilig, altbacken und freudlos hinzustellen. Mich wundert es nicht, dass keiner mehr Lust hat, in die Kirche zu gehen. Ich auch nicht. Ich habe mal zu jemandem gesagt, also wenn ich eine Zeitreise machen will, dann gehe ich ins Museum und nicht in die Kirche. Ranzkirche. Ich verstehe da. Und für mich besteht hier aber Verwechslungsgefahr. Der Glaube an Gott ist nicht trostlos. Der ist nicht langweilig, freudlos oder ätzend. Nicht der Glaube an Gott ist das Problem, sondern das Leben hier in dieser Welt und was die mit uns macht. Das ist es, was uns so schwer macht. Nicht der Glaube bringt mich an meine Grenzen, sondern der ganze Mist, mit dem ich mich jeden Tag immer wieder aufs Neue rumschlagen muss. Der findet kein Ende. Der Glaube an Gott ist kein schweres Joch, unter dem ich drohe, zusammenzubrechen. Sondern die Sorgen, die Probleme und das Leid, die machen mich fertig. Wenn überhaupt, dann ist Gott der Grund, dass ich überhaupt noch weitermache und ich schon längst die Segel gestrichen habe. Aber am Ende, wenn wir das nicht grundlegend Christen trennen und nach außen auch so leben, dann wundert es mich nicht, dass die Leute sagen, nee, also Christ sein, nee. Ich habe manchmal den Eindruck bei Christen, die leben so, an Gott zu glauben, das macht total Sinn. Aber Freude macht es eigentlich nicht. So, wer hat denn da Lust drauf? Und aus dem Grund kann ich zumindest empathisch nachvollziehen, dass dann Menschen sagen, na, bevor ich Christ werde, probiere ich alles andere aus. Da gehe ich in eine andere Religion, die ich mir zumindest aussuchen kann. Ja, oder ich flüchte mich in Geld, in Macht, in Drogen, in Beziehungen, in Arbeit, Technologie, Luxus, was es nicht alles gibt. Aber diese Dinge erfüllen uns nicht. Der Mensch packt sich sein Leben lang voll, der träumt davon, was er alles haben will und was er alles braucht, um im Leben glücklich zu sein. Und diese Dinge können alle schön sein, keine Frage, da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber was wir auch probieren und egal wie weit wir es im Leben auch bringen, nichts ist in der Lage, uns das zu geben. Nichts ist in der Lage, uns diese Leere, diese Sehnsucht zu füllen. Und genau das macht Paulus diesen weisen und schlauen Leuten in Athen deutlich. Ihr seid die schlauesten Menschen, die es gerade gibt. Aber was nützt euch denn all eure Weisheit, wenn ihr nichts von Gott wisst? Was nützt euch denn all eure Erkenntnis, wenn ihr nicht erkennt, dass es Gott wirklich gibt und dass er nicht der Hampelmann ist? Was nützt dir denn ein gutes und bequemes Leben, so schön das auch ist, wenn du am Sinn des Lebens vorbeilebst? Und warum sind 60, 70, 80 oder vielleicht sogar 90 Jahre auf diesem Planeten hier für uns Menschen so viel wichtiger als die Ewigkeit, die danach erst anfängt? Der Sinn des Lebens kann sich nicht nur auf dieses Leben in dieser Welt beschränken. Das wäre zu wenig. Ein echter Sinn sollte sich doch weit über den Tod hinaus erstrecken, wenn da noch was kommt. Wenn Gott nicht gelogen hat, dann stehen wir immer noch, auch die, die wir ihn kennen, erst in den Startlöchern für das, was noch kommt. Das, was uns Gott versprochen hat, das hat noch nicht mal angefangen. Ob du Doktor bist oder Professor, ob du Anwalt bist oder Lehrer, Schreiner oder Klempner, jung oder alt, krank oder gesund, völlig egal, ob du in der Nachfolge fröhlich unterwegs bist oder ob dir im Moment die Jauche bis zum Hals steht. Selbst wenn du nicht an Gott glaubst und das alles für ein Märchen hältst und das Wort Gott ist so unendlich fern und befremdlich, es ändert erstmal nichts an der Wahrheit, wie diese Welt, in der wir leben, funktioniert. Und diese Wahrheit steht über menschlicher, technologischer, wissenschaftlicher und philosophischer Erkenntnis. Und die lautet ganz einfach: Gott lebt. Und er hat dich gemacht. Und am allerwichtigsten, gerade in Bezug auf uns, dieser Gott, der dich gemacht hat, der hat dich lieb. Nicht erst morgen, nicht erst im nächsten Leben, nicht erst dann, wenn es mir mal besser geht, sondern genau jetzt in diesem Augenblick und auch schon alle Augenblicke davor und noch alle, die noch kommen. Egal, wo du bist und was du gerade durchmachst. Du musst es nicht alleine machen. Aber ich sehe viele Christen, die an Gott glauben und trotzdem unendlich einsam sind. Es gibt eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und wenn man die auf ein einziges Wort reduzieren müsste, dann lautet die Jesus. Du bist Gott nicht egal und du bist nicht einer von vielen. Wie es dir geht, ist nicht egal. Was du dir wünschst, ist nicht egal. Wie dein Leben aussieht, ist nicht egal. Es gibt einen Grund, warum du existierst, warum du jetzt hier sitzt, warum du lebst. Und es gibt ein Ziel, an dem du ankommen sollst. Wenn wir das wollen, wenn wir das zulassen. Und das geht nur mit Gott, der Himmel und Erde und dich gemacht hat. Gott hat uns versprochen, wenn du mich lässt, dann bin ich bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Gott ist nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern Gott ist nicht fern von einem jeden unter uns. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, es gibt 1 Million Dinge, die mich am Tag und in der Woche ablenken. Jeden Tag ein neues Problem, jeden Tag eine andere Sorge. Jeden Tag wünsche ich mir was anderes, was ich jetzt bräuchte oder was ich lieber weg haben will. Herr Jesus, wenn ich ganz ehrlich bin, ich vergesse zu 99% meines Tages, manchmal sogar auch zu 100% des Tages, warum ich eigentlich lebe und wohin ich unterwegs bin. Ich stehe einfach immer wieder in der Herausforderung, dass ich das hier und jetzt nicht außer Acht lassen soll, aber dass das nun mal nicht das ist, worum es geht. Und Herr Jesus, ich sehe das Ziel nicht. Ich sehe es nicht. Und ich vergesse immer wieder, wohin wir unterwegs sind. Und dass wir sowieso nicht hier bleiben. Und ich lasse mich gefangen nehmen von all dem, was in dieser Welt so präsent ist. Aber ich weiß, Herr Jesus, dass es nur eine einzige Sache gibt im Leben, die wichtig ist. Dass wir dich kennen. Und dass du uns lieb hast. Weil es das Einzige ist, was über den Tod hinaus Bestand hat. Vater im Himmel, auch wenn ich das sehr oft vergesse oder nicht dran denke, weiß ich, ein Leben ohne dich ist ein sinnloses Leben. Ich bitte dich darum, dass du jedem von uns die Kraft gibst, weiterzugehen. Dass du uns Mut schenkst, dass du uns den Glauben an dich stärkst, Herr, dass wir, solange wir unsere Runden hier drehen, nicht aufgeben und nicht vergessen, wohin wir gehen.